Medien Vielfalt Thüringen. Ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt.
Herzlich willkommen zur 8. Folge des TLM-Podcasts. Wir haben den gestartet, weil die TLM dieses Jahr 30 Jahre alt geworden ist und wir ein bisschen moderne Öffentlichkeitsarbeit und auch Informationsgewinnung und Vermittlung damit verbinden wollen. Wir haben schon mit interessanten Leuten gesprochen. Letztes Mal gab es Festivalgeflüster mit Nicola Jones zum Goldenen Spatzen. Und heute möchte ich auf dem wissenschaftlichen Parkett unterwegs sein mit Professor Dr. Christian Alexander. Wir wollen uns unterhalten über den Grenzbereich von Journalismus und Politik. Den Grenzbereich von Journalismus und Politik. Ich bin gespannt, in welche Grenzbereiche wir gleich vorstoßen werden. Herr Professor Alexander, herzlich willkommen in der TLM.
Ja, vielen Dank, Frau Kramer. Schön, dass ich hier sein darf.
Ich darf Ihnen, bevor wir jetzt inhaltlich loslegen, Professor Alexander kurz noch vorstellen. Er ist Jurist und seit 2011 Lehrstuhlinhaber an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, und zwar für bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Medienrecht. Davor hatte er eine Vertretung des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, Kartellrecht, Handelsrecht, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, ebenfalls in Jena. Also eine breite Streuung. Wir können über viele Themen gleich sprechen. Er hat sich habilitiert, er war Assistent, er hatte natürlich ein juristisches Studium und so weiter, was man so macht, wenn man Juraprofessor werden möchte. Heute reden wir, das sagte ich gerade schon, über das Thema bisher und nicht weiter zum Grenzbereich von Journalismus und Politik. Lieber Herr Professor Alexander, ich habe ja gerade gesagt, dass Sie Jurist sind und eine breit gefächerte juristische Palette aufzuweisen haben. Aber dieses Thema, ist das überhaupt ein juristisches Thema?
Das ist eine gute Frage und das habe ich mich im Vorfeld tatsächlich auch gefragt. Ich glaube, wenn wir über Grenzen sprechen, ist es auch ein juristisches Thema, weil die Rechtsordnung Grenzen setzt, auch Grenzen setzen muss. Aber wenn wir über Grenzen sprechen, ist das sicher nicht nur die Rechtsordnung. Also da gibt es neben dem Recht ganz sicher auch noch andere Bereiche, aus denen sich Grenzen oder vielleicht, sagen wir mal, gewisse Leitlinien auch ergeben für journalistische Tätigkeit, für politische Kommunikation, generell auch für die Frage, wie kommunizieren wir eigentlich miteinander?
Journalismus und Politik, ich würde ja sogar erst mal fragen, nicht wo sind die Grenzen, sondern wo sind die Schnittmengen? Wo trifft das aufeinander?
Ja, und was ist das überhaupt?
Genau. Sagen Sie mal, was ist denn das?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Und da bin ich als Jurist tatsächlich auch in der Situation, dass ich selber an Grenzen komme, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob man beides, also jedenfalls aus juristischer Sicht, wirklich klar definieren kann. Juristen mögen es ja gerne, wenn sie erst mal klar zum Ausdruck bringen können und definieren können, worüber sie eigentlich sprechen. Und bei beiden ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also wenn man es ja so etwas als Faustformel fassen kann, könnte man sagen, bei der Politik geht es ja um Gestaltung, ja, der Gesellschaft, des Lebensumfelds. Beim Journalismus geht es sicherlich darum, dass politische Prozesse begleitet, hinterfragt werden. Und beide haben vielleicht gemeinsam, dass es darum geht, die Öffentlichkeit zu erreichen und auch eine gewisse öffentliche Diskussion anzustoßen, vielleicht auch in bestimmte Richtungen zu lenken.
Wir können es ja mal ein bisschen praktisch am Beispiel versuchen. Macht es einen Unterschied, ob zum Beispiel Herr Ramelow als Ministerpräsident oder als ob Herr Ramelow als Mensch eine Botschaft in die Welt bringt, zum Beispiel über Twitter oder über einen Facebook-Kanal oder ein YouTube-Video rausbringt, oder ob er auch bestimmte Leute nicht mitmachen lässt bei seinen Aktivitäten. Ist das ein Unterschied?
Also zunächst mal wäre es natürlich besonders schön, wenn Ministerpräsident und Mensch sich nicht ausschließt, also sozusagen zwei Label auch ineinander greifen. Aber in der Tat steckt eine ganz spannende Frage dahinter, weil ja eine Person ganz unterschiedlich erstens wahrgenommen werden kann in der Öffentlichkeit, also bei der Frage, wie kommuniziert diese Person und welche Inhalte bringt sie in die Öffentlichkeit und auch welcher Funktion wird beispielsweise eine Äußerung zugeordnet. Und da sind wir schon dann unter Umständen bei schwierigen juristischen Abgrenzungen. Wenn ich twittere, kann ich das in amtlicher Funktion machen, indem ich zum Beispiel beschreibe, welche Aufgaben ich gerade erfülle, wahrnehme, was ich zum Beispiel politisch gerade bewegt habe. Und ich kann gleichwohl auch mich als Privatperson, und so verstehe ich jetzt mal Mensch, sozusagen in meiner privaten Meinung mich zu Wort melden. Wichtig wäre dann, dass es Abgrenzungskriterien gibt und die sind in der Tat schwer zu finden. Da müsste man wie man das generell so im Medienrecht bei Äußerungen macht, vor allen Dingen auch den Kontext sich anschauen. Also wie ist beispielsweise das Twitter-Profil gestaltet? Was für Posts findet man da? Gibt es vielleicht einen Zusammenhang mit anderen Äußerungen? Also da wird man sicherlich nicht ganz isoliert irgendwas herausgreifen können. Und um zu der Frage zurückzukommen, was die Maßstäbe anbetrifft, ja, es macht einen Unterschied, ob jemand als Ministerpräsident, als Ministerin, als sonstige Politikerin beispielsweise sich äußert oder tatsächlich sich einfach als Privatperson zu einer, ja, einem öffentlichen Ereignis, irgendwie einer aktuellen Frage äußert.
Also muss ich genauer hingucken, wenn ich auf einen Post oder einen Account eines Menschen, der es muss ja noch nicht mal ein Politiker sein,
genau,
eines bekannten Menschen gucke, muss ich doch mir den Kontext angucken, wer ist denn das jetzt gerade, mit dem ich da in Kontakt trete. Das gilt wahrscheinlich auch für ein Thema, das ist jetzt ja schon fast Geschichte, wenn wir an unsere noch Bundeskanzlerin denken, Frau Merkel, die hat ja über einen langen Zeitraum hinweg uns mit Videobotschaften beglückt. Und da kann man sich ja auch mal fragen, war das jetzt Journalismus oder war das Politik?
Ja, das ist noch ein ganz anderer spannender Grenzbereich. Wir haben einmal ja politische Kommunikation und auch wenn eine Behörde oder irgendwie eine öffentliche Einrichtung eine Aufgabe erfüllt, ist es ganz wichtig, dass auch kommuniziert wird, wie das beispielsweise passiert. Sehen wir ja jetzt in der Corona-Lage, ja, wenn bestimmte Maßnahmen erlassen werden, dann muss man das im Idealfall auch erklären. Also muss gewisse Hintergründe geben, warum ist das wichtig, warum sind gerade diese Maßnahmen jetzt angezeigt. Die Frage ist, wie macht man das? Und in der Tat gibt es dann so einen Schnittbereich mit dem Journalismus. Also man kann natürlich Wege suchen, die dann schon sehr stark an das Journalistische erinnern. Also wenn man beispielsweise solche Videos erstellt, vielleicht sogar ein journalistisches Format dabei nutzt wie ein Interview. Also es muss ja gar nicht unbedingt nur sozusagen einfach die Rede sein, sondern es kann ja auch so ein Wechselspiel aus Frage und Antwort sein. Wir können auch an ganz andere Formate denken, etwa indem Zeitungen oder Zeitschriften erstellt werden, also auch, sagen wir mal, Medien oder Mittel verwendet werden, die sehr stark an eine journalistische Tätigkeit erinnern, mit denen aber vielleicht erreicht werden soll, dass, sagen wir mal, eine amtliche Information gegeben werden soll oder dass diese Kommunikationsmittel genutzt werden, um zum Beispiel politische Botschaften rüberzubringen. Und dann ist auch die Frage, wie muss man das einordnen, weil die rechtlichen Anforderungen dann doch unterschiedliche sind. Also auch ein ganz spannender Grenzbereich.
Auf die rechtlichen Anforderungen kommen wir gleich nochmal. Der Medienstaatsvertrag sagt ja auch was dazu. Aber vorher nochmal kurz zur Einordnung. Kann man sagen, Politik erklärt sich selbst und Journalismus erklärt andere?
Das ist vielleicht so als erster Zugang, vielleicht eine Erklärung, aber ich würde dann doch da noch ein bisschen tiefer bohren oder vielleicht das versuchen, so ein bisschen zu präzisieren. Politik hat sicherlich die Aufgabe oder überhaupt die öffentliche Tätigkeit von Institutionen gebietet es ja auch zu informieren, zu erklären, was passiert, was geschieht. Politik neigt sicherlich dazu auch, selber nach Möglichkeit Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, mit denen man vielleicht im Wahlkampf Wählerinnen und Wähler erreichen möchte. Aber das schließt ja nicht aus, dass man zugleich auch in eine Diskussion kommt und sich zum Beispiel auseinandersetzt mit anderen politischen Konzepten. Also insofern ist es nicht nur das eigene Erklären, sozusagen das eigene Tun, was erklärt wird, sondern im Idealfall auch ein Auseinandersetzen, Reflektieren von anderen Dingen, ja, so ein Diskussionsprozess. Beim Journalismus ist es sicherlich so, dass eine gewisse Außenperspektive vorliegt, also man zum Beispiel politische Vorgänge würdigt, aufgreift, manchmal vielleicht auch hinterfragt, wenn Themen nicht in die Öffentlichkeit geraten. Auch das gibt es ja, wenn man das Gefühl hat, da fehlt eigentlich gerade ein Thema, was die Öffentlichkeit sehr bewegt. Das ist sicherlich etwas, was den Journalismus auszeichnet, der allerdings in manchen Fällen, habe ich den Eindruck, bin selber ja kein Journalist von Hause aus, mitunter doch auch sehr selbstreflexiv ist. Also oft spiegeln die Medien sozusagen auch das wider, was wiederum in anderen Medien sich vollzieht. Das heißt, es ist gar nicht immer nur das Erklären von etwas anderem, sondern oft ist es auch so ein bisschen die Frage, welche Themen spielen in anderen Medien eine Rolle, wie Ja, wie stellt man sich selbst vielleicht auch dar? Also insofern ist Ihre Abgrenzung vielleicht so als erste Faustformel oder so als erste Vorstellung ganz gut geeignet, aber wie so häufig die Dinge liegen, glaube ich, noch komplexer.
Ja, das mit Sicherheit. Aber die Vereinfachung hilft ja manchmal, um an die
das
Dinge
auf jeden
heranzukommen.
Fall, ja.
Gar nicht einfach ist es, wenn wir uns jetzt tatsächlich mal dem Medienstaatsvertrag zuwenden. Der hat ja einen neuen Paragraphen 19. Und in diesem Paragraphen 19, den werde ich jetzt bestimmt nicht zitieren, wen es interessiert, der wird es finden im Gesetz. Jedenfalls geht es darum, dass für bestimmte Telemedienangebote, auch so ein interessanter Begriff, für die sollen die journalistischen Grundsätze gelten. Jetzt kommen wir doch mal so ein bisschen ins Juristischere, denn ich würde Sie bitten, doch mal für uns kurz mal zu skizzieren, was sind denn das für Telemedienangebote? Und danach auch gerne mal die Frage, was sind denn diese journalistischen Grundsätze? Und im Endeffekt müssen wir klären, warum gelten die denn jetzt auch für Telemedien? Die kommen doch aus einem ganz anderen Bereich ursprünglich.
Ja.
Also was sind Telemedien?
Also zunächst mal Telemedien. Das ist ein ausgesprochen vielschichtiger und weiter Begriff. Also Telemedien kann ganz vieles sein. Also letztlich geht es um elektronische Kommunikationsdienste. Und die können nun wirklich von journalistischen Angeboten, denken wir einfach an so etwas wie Spiegel Online oder andere Medien, um nicht nur ein Medienhaus zu nennen.
Also Bild.de.
Bild.de beispielsweise, Süddeutsche, FAZ.net, was auch immer einem so einfällt. Das heißt, es kann einfach sein, dass sozusagen die klassischen Medien auch Online-Angebote machen. Das würde unter diesen Begriff Telemedien fallen. Telemedien umfasst aber, ist im Grunde ein Kunstbegriff, umfasst noch sehr viel mehr. Dazu gehören Online-Shops beispielsweise, die jetzt mit journalistisch-redaktioneller Arbeit gar nichts zu tun haben. Da können private Blogbeiträge fallen, die im Grenzbereich liegen können. Das kann wirklich die, sagen wir mal, erweitert private Äußerung sein, dann spielen vielleicht Influencer auch noch so ein Thema eine Rolle, auch so im Grenzbereich zum Geschäftlichen. Dann kann es tatsächlich Beiträge geben, die einen journalistisch-redaktionellen Anspruch auch haben, also eine publizistische Wirkung erzielen wollen. Dann gibt es Beiträge, zu den Telemedien gehören auch Angebote, die eher einen wirtschaftlichen Charakter haben. Also das ist ein ganz buntes Feld. Und aus diesem großen Bereich Telemedien muss man dann tatsächlich versuchen, diejenigen herauszufiltern, für die es besondere medienrechtliche Anforderungen gibt. Und das Kriterium dafür ist dann typischerweise Medienstaatsvertrag, vorher im Rundfunkstaatsvertrag war es auch so, dieses journalistisch-redaktionelle Angebot. Und ich glaube, das schlägt dann die Brücke zu diesen Sorgfaltsanforderungen, weil damit dann auch die Kennzeichnung vorliegt, was soll eigentlich gelten? Welche Anforderungen stellen wir eigentlich an solche Telemedien, die im Grunde vergleichbar arbeiten, wie beispielsweise Printmedien oder der Rundfunk? Und das sind dann auch diese Anforderungen, die im Grunde sich unter diesem Schlagwort fassen lassen, journalistisch-redaktionelle Sorgfaltspflichten oder überhaupt Sorgfaltspflichten, die für Medienschaffende gelten.
Was sind denn das für Sorgfaltspflichten, die da gelten? Was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt im Netz unterwegs bin und mich journalistisch-redaktionell betätige?
Also bei Sorgfalt denkt der Jurist immer gleich an Haftung.
Ja, unbedingt.
Also gleich sozusagen an Verantwortlichkeit und da wird es ernst. Das gehört sicher auch dazu, aber im weiteren Sinne geht es erstmal, ich würde das so bezeichnen, als berufliche Standards oder einfach als Standards, die für diese Art der Arbeit gelten. Wenn die verletzt werden, kann das auch zu einer Verantwortlichkeit und Haftung führen. Aber in erster Linie geht es darum, dass man für einen bestimmten Zweig der Tätigkeit und hier insbesondere der Kommunikation in und mit der Öffentlichkeit Verhaltensstandards aufstellt. Also beispielsweise, wie berichte ich, wenn ich noch nicht weiß, ob eine Person zum Beispiel Täter oder Täterin einer Straftat ist. Gibt es besondere Anforderungen, Stichwort wäre Verdachtsberichterstattung. Und da haben sich bestimmte Anforderungen einfach herausgebildet, teilweise auch durch Rechtsprechung. Also die Rechtsprechung hat dann in Einzelfällen auch immer wieder diese Anforderungen präzisiert. Man muss dazu sagen, diese Verhaltensanforderungen ergeben sich natürlich auch aus der Branche, gibt den Pressekodex zum Beispiel, der nicht gesetzlich verbindlich ist, aber solche Verhaltensmaßstäbe auch aus der praktischen Arbeit heraus zum Beispiel zusammenfasst und damit sozusagen nah aus der Branche heraus dann auch zum Beispiel bestimmte Fragen beantwortet, wie mit bestimmten Themen oder Situationen dann umzugehen ist. Also auch wieder ein sehr vielschichtiger Begriff, diese Sorgfaltsanforderungen.
Das ist ja spannend. Das heißt ja auch, dass wahrscheinlich wohl jemand, der im Netz unterwegs ist und dort Dinge so äußert, dass es viele interessiert oder der sich so darstellt, als sei er Journalist, dass der zum Beispiel auch Quellen angeben muss oder richtig, was auch immer richtig ist, in dem Zusammenhang richtig recherchieren muss? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Gebe ich Ihnen eine juristische Antwort? Es kommt drauf an.
Ich habe es befürchtet.
Auch da ist es tatsächlich so, dass man sich jeden Einzelfall anschauen muss. Also allein das Selbstverständnis einer Person, ich bin jetzt medienschaffender Journalist oder Journalistin, reicht sicher noch nicht aus, um zu sagen, da können wir jetzt die gleichen Sorgfaltsanforderungen stellen wie in den sozusagen an die klassische redaktionelle Arbeit. Aber es gibt mit Sicherheit Grenzbereiche, wo man sagt, jemand, der als Blogger tätig ist oder auch sehr viele erreicht, der muss sich sozusagen aufgrund auch der publizistischen Wirkung doch schon an diesen journalistisch-redaktionellen Maßstäben messen lassen. Denken wir zum Beispiel an diese einflussreichen Rezo-Videos. Da würde ich sagen, sind wir schon in einem Bereich, der sich mit der klassischen Medienarbeit durchaus vergleichen lässt. Und auch vom Einfluss ist es ja so, dass man sagen kann, bei bestimmten Zielgruppen war das vielleicht sogar viel einflussreicher als ein Zeitungsbericht. Und dann ist es auch aus rechtlicher Sicht richtig und notwendig, dann auch diese speziellen Sorgfaltsanforderungen für journalistisch-redaktionelle Tätigkeit dann zugrunde zu legen. Also zum Beispiel, weil Sie es angesprochen hatten, dass auch Quellen ja nicht nur angegeben, sondern vielleicht auch überprüft werden müssen. Vielleicht auch nochmal ein Gegencheck erforderlich ist, wenn man nicht sicher ist, ist das jetzt wirklich ist eine Aussage von einer bestimmten Quelle gedeckt? Gibt es da vielleicht auch abweichende Positionen?
Na, gerade wenn man an die Rezo-Videos denkt, da sind ja immer enorm viele Quellenangaben, die man natürlich nur nachvollziehen kann, wenn man dann mal auf Pause drückt. Und ja. Ansonsten überfordert einen das ja völlig in der Geschwindigkeit. Aber ist es denn jetzt so, dass wenn ich im Netz unterwegs sein will und dort Nachrichten verbreiten will, dass ich mir jetzt Sorgen machen muss, dass man mich sofort ankarrt, weil ich vielleicht eine Quelle nicht genannt habe?
Also ich glaube, weniger aufgrund jetzt journalistisch-redaktioneller Sorgfaltsanforderungen generell gilt, wenn ich mich auch als Privatperson zu Wort melde im Netz, durch Blogbeiträge, durch Kommentare, durch Tweets, wie auch immer, gelten erst einmal die allgemeinen Anforderungen der Rechtsordnung. Also es gibt ja nicht nur die journalistisch-redaktionellen Sorgfaltsanforderungen, die einfach nochmal besondere Maßstäbe beinhalten, sondern generell gilt ja, dass ich zum Beispiel das Persönlichkeitsrecht von Menschen respektieren muss, dass es einfach gewisse Grenzen gibt, die auch die Rechtsordnung aufstellt aufgrund von Straftatbeständen, ja, Volksverhetzung oder Ähnliches, wo es gar nicht um den Schutz einzelner Individuen geht, sondern sagen wir mal generell um den Schutz der Allgemeinheit oder des öffentlichen Kommunikationsprozesses. Also das sind Grenzen, die ohnehin für jedermann gelten. Aber diese Maßstäbe sind teilweise etwas milder als diese journalistisch-redaktionellen Sorgfaltsanforderungen, weil man dort davon ausgeht, dass dort nochmal eine andere publizistische Wirkung erreicht wird, Medien auch eine besondere Funktion in unserer Gesellschaft haben, deswegen auch eine besondere Verantwortung haben und es deswegen auch wiederum richtig ist, aus rechtlicher Sicht nochmal genauer hinzuschauen und eben dort nochmal erhöhte Sorgfaltsanforderungen zu stellen.
Das ist auch ein spannender Bereich. Da können wir sicherlich auch nochmal an anderer Stelle drüber reden. Da kann man ein ganz eigenes Thema mit aufmachen.
Das stimmt, ja.
Das schaffen wir heute nicht mehr, aber ich würde Sie doch gerne noch fragen, wenn wir jetzt diesen Spannungsbogen sehen zwischen dem Politischen, in dem ja auch viel Freiräume bestehen müssen. Die Politik muss ja ihre Position darstellen können und muss ja auch gar nicht immer sachlich sein und es darf vielleicht nicht bis hin zu Propaganda gehen, aber man darf ja durchaus seine eigene Position auch in, ich sag mal, geschönter Weise darstellen. Und auf der anderen Seite der Journalismus natürlich auch nicht nur für die Hochkultur, nicht nur in der Süddeutschen stattfindet, sondern auch in die andere Richtung natürlich sehr boulevardesk sein darf und sein soll. Da denke ich, ist es doch ein sehr breites Feld, in dem sich dieser 19 da bewegen muss und in dem wir die Menschen, die sich da bewegen, auch irgendwie ja auch fit machen müssen, dass sie wissen, was für Anforderungen bestehen und wie sie damit umgehen müssen. Sehen Sie da noch Handlungsbedarf oder glauben Sie, dass das erstmal im Rahmen von, wir gucken mal, wie sich das so entwickelt, ganz gut funktioniert?
Also da sehe ich auf jeden Fall Handlungsbedarf und ich merke das auch immer wieder bei Veranstaltungen, wenn beispielsweise Medienschaffende und Juristen aufeinandertreffen. Das ist, glaube ich, das sind immer Begegnungen mit einem gewissen Erstaunen, manchmal auch Befremden und man merkt, dass ein Austausch notwendig ist, damit nicht der Eindruck entsteht, dass sozusagen die Juristen als vielleicht fachfremd empfundene dort Grenzen setzen, die vielleicht mit journalistischer Arbeit oft oder wo es vielleicht für Medienschaffende schwer ist, diesen Anforderungen immer gerecht zu werden oder sich immer klar zu machen, wo beginnt es jetzt eigentlich rechtlich vielleicht problematisch zu werden. Umgekehrt ist es, glaube ich, für Juristen ganz wichtig, auch zu verstehen, wie Medienschaffende, wie Journalisten, Redakteure arbeiten, wie sind Arbeitsprozesse. Und dieser Austausch ist, glaube ich, ganz wichtig. Und darauf aufbauend, glaube ich, ist es ganz sinnvoll, auch wenn man wechselseitig eine gewisse Sensibilität schafft. Also einmal für die Erfordernisse einer journalistisch-redaktionellen Arbeit, zugleich aber auch für die Grenzen. Also es geht ja nicht darum, jetzt Medien den Mund zu verbieten, aber es ist schon aus rechtlicher Sicht auch notwendig, Grenzen zu setzen. Ich hatte vorhin das Beispiel genannt des Persönlichkeitsschutzes. Also es muss schon Grenzen geben, etwa wenn es um die Frage geht, wie stark kann man Informationen zum Beispiel personalisieren? Wie weit kann man Personen herausgreifen, um jetzt ein allgemeines Thema zum Beispiel zu verdeutlichen? Dann ist die Frage ja, Sie hatten eben gesprochen auch von so boulevardesken Angeboten. Da finden wir das ja sehr häufig, dass Personen oder Schicksale sehr, sehr stark herausgegriffen werden, was zur Veranschaulichung sehr hilfreich sein kann, auf der anderen Seite aber die Gefahr mit sich bringt, dass hier schützenswerte Bereiche von Personen verletzt werden, zum Beispiel, weil es einfach zu stark in die Öffentlichkeit gezogen wird oder weil der Privatbereich von Personen nicht mehr respektiert wird. Und da ist, glaube ich, ein wechselseitiger Austauschprozess ganz wichtig. Das ist auch nicht nur ein einmaliger Prozess, sondern ich glaube, das ist wichtig, dass das auch fortlaufend begleitet wird, dass also zum Beispiel Medienschaffende auch darüber informiert werden, wie ist die Rechtsprechung im Moment, dass aber auch immer eine Rückkopplung stattfindet, wie verändern sich zum Beispiel die Anforderungen an journalistisch-redaktionelle Tätigkeit, weil das wiederum wichtig ist für diejenigen, die dann aus rechtlicher Sicht zum Beispiel darüber entscheiden, ja, welche Sorgfaltsanforderungen können wir denn überhaupt sinnvollerweise verlangen. Also es macht sicherlich einen Unterschied, ob ich jetzt unter hohem Zeitdruck etwa eine tägliche Ausgabe mit Inhalten befüllen muss oder ob ich für ein wöchentliches oder Monatsmagazin viel Zeit für Recherche beispielsweise habe. Also auch das muss man einfach im Hinterkopf haben, wenn man über solche Sorgfaltsanforderungen spricht. Und auch das Format spielt zum Beispiel eine große Rolle.
Ein wirklich breites Feld. Das sollten wir an einer anderen Stelle nochmal vertiefen. Vielleicht ja bei einem unserer gemeinsam veranstalteten Jenaer medienrechtlichen Gespräche. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch dort einen Anknüpfungspunkt haben. Aber damit schließe ich den kleinen Werbeblock auch schon wieder und darf mich erst einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, lieber Professor Alexander. Unsere Zeit ist schon wieder am Ende. Unsere heutige Folge von Medienvielfalt und Thüringen, dem Podcast der TLM. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich sage Ihnen allen danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge, in der ich wohl mit dem Thüringer Kultusminister Holter reden möchte über Medienbildung in Thüringen. Mein Name ist Kirsten Kramer. Sie finden diesen Podcast zum Nachhören überall da, wo es guten Podcast gibt, unter anderem auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast und natürlich auch auf unserer Homepage unter www.tlm.de.